Ich begrüße Sie zu der sechsten Vorlesung im Sommersemester 2020 über John Dee. In der letzten Vorlesung habe ich am Ende ein paar Stellen paraphrasiert und ein bisschen kommentiert aus der Monas Hieroglyphica von John Dee. Dieses Buch ist dem Kaiser Maximilian II. Gewidmet gewesen, der im Juli 1564 gekrönt wurde. Also das ist ihm aus diesem Anlass gewidmet worden. Und bei dieser Figur selber, bei der Monas Hieroglyphica, handelt es sich um eine Konzentration aller Zusammenhänge und Kräfte, die überhaupt aus den Elementen, den Sternen und den Planeten durch Zeichen aufgerufen werden können. Und gewissermaßen zum Drüberstreuen entnimmt er daraus dann auch noch einige allerdings nicht sehr systematisch geordnete und auch nicht besonders eindrucksvolle zahlentheoretische Beobachtungen. Ich habe geschlossen mit dem Hinweis, dass das Feld, auf dem er da operiert, nämlich die Beziehungen von Zahlen, Buchstaben und geometrischen Figuren, im Grund das gleiche ist, das Descartes bei der Erfindung der analytischen Geometrie vor sich hatte. Und ich habe gefragt, wie soll man sich diese unfassbare Diskrepanz erklären bei einem zeitlichen Abstand von eigentlich nur ein paar Jahrzehnten? Und wo es sich doch bei John Dee um einen Mann handelt, der auch vollkommen vernünftige und fortschrittliche Theorien im Bereich der angewandten Mathematik, wie etwa der Kartografie oder der Optik, beherrscht hat. Wie ist das zu erklären? Das ist eine Frage, auf die es bestimmt nicht nur eine Antwort gibt. Da kann man sicher mit großem Gewinn Motive und Faktoren auf ganz verschiedenen Ebenen suchen, die in keinem augenscheinlichen Zusammenhang miteinander stehen. Angefangen vielleicht von biografischen Voraussetzungen bis hin zu speziellen wissenschaftsgeschichtlichen Kontexten, die erst vielleicht in der neuesten Zeit interessant geworden sind. Eine von vielen solchen möglichen Antworten oder einen Beitrag zu einer Antwort werde ich jetzt ein bisschen nachvollziehen. Das ist eine Antwort, die den Schlüssel auf einer sehr, sehr allgemeinen Ebene sucht, die den Schlüssel sucht in einer Veränderung auf einer sehr allgemeinen Ebene, die aber trotzdem hochspezifische, konkrete Folgen hat. Also die hochspezifische, konkrete Folgen hat, obwohl sie selbst in ganz abstrakten Begriffen beschrieben ist. Das ist das Bild, das Michel Foucault entworfen hat, von dem Übergang von einer Episteme der Ähnlichkeit, die im 16. Jahrhundert dominiert hat, zu einer Episteme der Repräsentation. Das ist das, was er behandelt und beschreibt in den Kapiteln 2 und 3 von Les Mots et les Choses, die Ordnung der Dinge. Foucault legt uns nahe, jene Diskrepanz vor dem Hintergrund eines radikalen Bruches in der Auffassung von Wissen zu sehen. Ich habe natürlich in dieser Vorlesung jetzt nicht die Zeit, ernsthaft auf die Fragen einzugehen, die mit der Vorstellung so eines Bruches immanent verbunden sind. Das ist auch nicht unbedingt notwendig, da von einem Bruch zu reden, man kann auch von radikaler Veränderung, also es ist klar, dass so eine Vorstellung eine genaue Erläuterung auf der methodologischen Ebene verlangt. Denn offensichtlich gibt es Gesichtspunkte, unter denen sich unsere Auffassung von Wissen nie ändert. Oder so gut wie nie ändert. Seit Plato und bis heute wird wohl jede Philosophin es richtig finden zu sagen, Wissen ist eine wahre und begründete Meinung über eine bestimmte Sache. Das muss nicht als hinreichende Bedingung in allen möglichen Situationen gemeint sein und sicher wird der eine oder andere noch irgendwelche Qualifikationen dazu nehmen wollen, aber als ein gewisser Kern scheint es eine stabile Sache zu sein. Das ist etwas, was Foucault nicht im Sinn gehabt hat. Es wird aber auch nicht gemeint sein, dass ein besonders starker Umschlag stattgefunden hat zu jener Zeit, also in der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, ein besonders starker Umschlag in dem, was man als wahr bzw. falsch anerkannt hat. Obwohl man zugestehen muss, dass in jener Zeit, in der frühen Neuzeit, ein besonders akutes Bewusstsein davon bestanden hat, dass enorme Quantitäten von vorgeblichem Wissen als wertlos abgeschrieben werden müssen, während ebenso enorme Quantitäten durch aktive Forschung neu gewonnen werden müssen und können, zum Beispiel besonders drastisch auf dem Gebiet der Medizin, der Anatomie, Physiologie etc. Und noch einmal sehr vieles an nützlichem Wissen aus alten Quellen wieder angeeignet werden kann. Auch das ist aber mit diesem Bruch nicht gemeint. Also es ist weder gemeint, dass sich was verändert hätte in dieser Quasi-Definition von Wissen, von der ich am Anfang gesprochen habe, noch dass quasi in der Extension ein Austausch, ein radikaler stattgefunden hätte. Foucault hat sich mit solchen methodologischen Fragen auseinandergesetzt, in anderen Büchern, am ausführlichsten in der Archäologie des Wissens. Von dieser Dimension sehe ich jetzt im Weiteren ab und schaue mir nur an, wie er inhaltlich diese Differenz von Ähnlichkeits- und Repräsentationsepisteme beschreibt. Ich lese Ihnen den Anfang dieses Kapitels über die, wie er sagt, prosaische Welt, das ist die Welt des Wissens des 16. Jahrhunderts, also wie dieses Kapitel, die da am Anfang dieses Kapitels stehen. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts hat die Ähnlichkeit im Denken der abendländischen Kultur, Denken ist eine Übersetzung von Savoir, also man könnte auch Wissen sagen, der abendländischen Kultur eine tragende Rolle gespielt. Sie hat zu einem großen Teil die Exegese und Interpretation der Texte geleitet, das Spiel der Symbole organisiert, die Erkenntnis der sichtbaren und unsichtbaren Dinge gestattet und die Kunst ihrer Repräsentation bestimmt. Die Welt drehte sich in sich selbst. Die Erde war die Wiederholung des Himmels, die Gesichter spiegelten sich in den Sternen und das Gras hüllte in seinen Halmen die Geheimnisse ein, die dem Menschen dienten. Die Malerei imitierte den Raum und die Repräsentation, war sie nun Fest oder Wissenschaft, gab sich als Wiederholung. Theater des Lebens oder Spiegel der Welt, so lautete der Titel jeder Sprache, ihre Art sich anzukündigen und ihr Recht auf Sprache zu formulieren. Also, dann sagt er, wir müssen aber ein wenig bei jenem Augenblick verharren, in dem die Ähnlichkeit ihre Zugehörigkeit zum Wissen lösen und zumindest teilweise vom Horizont der Erkenntnis schwinden wird. Das ist eben dieses Element des Bruches oder der Veränderung. Wie stellte man sich am Ende des 16. und noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Ähnlichkeit gedanklich vor? Wie konnte sie denn eigentlich die Figuren des Wissens organisieren? Und dann folgt bei ihm so ein Hinweis darauf, dass es da tausenderlei Formen und Varianten von Ähnlichkeit gibt, von denen er aber dann vier als hauptsächliche Typen bezeichnet. Die beschreibt er kurz und da folge ich ihm auch, weil da manches drinnen steht, was für uns im größeren Zusammenhang interessant ist. Also diese vier Typen der Ähnlichkeit heißen die Convenientia, die Emulatio, Analogia und Sympathia. Convenientia, um damit zu beginnen. Das ist ein Typus von Ähnlichkeit, wo die Ähnlichkeit auf der Nähe, auf der Verkettung, auf dem Ineinanderübergehen von Verschiedenem beruht. Also eine Sache, an die man denken könnte, das wäre also ein ganz, ganz altes Sinnbild aus der griechischen Mythologie, die Aurea Catena, die Great Chain of Being, die große Verkettung von allem Seienden miteinander. Das wäre die Convenientia. Ich lese Ihnen ein kleines Stückchen vor. Ist eine mit dem Raum, die Convenientia ist eine mit dem Raum in der Form des unmittelbar Benachbarten verbundene Ähnlichkeit. Sie gehört zur Ordnung der Konjunktion und der Anpassung. Deshalb gehört sie weniger zu den Dingern selbst als zur Welt, in der sie sich befinden. Die Welt, das ist die universale Konvenienz der Dinge. Konvenientia. Es gibt ebenso viele Fische im Wasser wie Tiere oder von der Natur oder den Menschen hervorgebrachte Objekte auf dem Lande und so weiter und so weiter. So bildet durch die Verkettung der Ähnlichkeit und des Raumes, durch die Kraft dieser Konvenienz, die das Ähnliche in Nachbarschaft rückt und die nahe beieinander liegenden Dinge assimiliert, die Welt eine Kette mit sich selbst. In jedem Berührungspunkt beginnt und endet ein Ring, der dem Vorangehenden und dem Folgenden ähnelt. Von Kreis zu Kreis setzen sich die Ähnlichkeiten fort, halten sie die Extreme in Distanz und so weiter. Es ist ganz interessant, natürlich auf etwas hinzuweisen, was er selber nicht macht. Das gilt für die Konvenienz, aber in einer noch auffälligeren Weise auch für die Analogie, dass das Begriffe sind, die natürlich schon in der scholastischen Philosophie eine große Bedeutung haben, ohne dass sie dort für diese Ähnlichkeitsepisteme spezifiziert werden. Also Konvenienz ist zum Beispiel ein ganz zentraler Begriff in der Philosophie des Thomas von Aquin. Da geht es darum, wie sozusagen es möglich ist, dass in Gott, und das heißt in einer bestimmten Weise eben, alles eins sein kann, alles in einem sein kann und trotzdem alles, was ist, also alles, dem ein Sein zukommt, für sich selber eines ist und sich von etwas anderem unterscheidet. Das ist bei Thomas von Aquin ein großes Problem. Man kann auch sagen, es hat auch natürlich, wenn man das so formuliert, schon was mit dem Analogiebegriff zu tun. Aber der wichtige Punkt ist ja, alles, was existiert, ist auch anders als alles andere, was ebenfalls existiert. Also alles, was existiert, schließt auf einer gewissen Ebene etwas aus und steht trotzdem zu dem, was es ausschließt, in Beziehung. Und das deckt dieser Begriff der Konvenienz ab. Und die Lehre von Thomas, diese Beziehungen können wir uns in den Wissenschaften verständlich machen. Bei Gott ist es natürlich fraglich, ob er irgendetwas ausschließt. Da denken wir eher, alles sei in ihn eingeschlossen. Also wir denken Gott als den Ursprung oder Grund der Convenientia. Das ist ein bisschen, das ist schon ziemlich genau in Wirklichkeit das, was Foucault meint, wenn er sagt, die liegt nicht in den Dingen, sondern die liegt in der Welt. Also in dem, was die Dinge, die verschiedenen Dinge zusammen sein lässt. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass auch unser Intellekt, wenn er bis zu der höchsten Stufe der wissenschaftlichen Einsicht kultiviert wird, so eine Art Gegenbild zu dieser göttlichen Ursprünglichkeit darstellen müsste. Also Thomas sieht das so, dass wir alles verstehen können, ich meine die Zusammenhänge zwischen den untereinander verschiedenen Dingen und Arten von Dingen, das bedeutet sozusagen eine Universalisierung dieser Konvenienz. Also wir sind in einer gewissen Weise auch ein Seiendes, das zu allem Seienden in Bezug steht. Das hat dann was mit dem Begriff der Seele zu tun. Allerdings stehen wir in diesem Bezug zu allem nicht in actu. Also man kann nach diesem Modell, könnte man sagen, da gibt es in der Mitte sozusagen, die stehen die einzelnen Dinge, die da in ihrem Zusammensein irgendwie geordnet sind, und auf den zwei Seiten steht einerseits die Einheit, die sie in Gott bilden, und auf der anderen Seite die Einheit, die sie virtuell in unserem Verstandes- und Erkenntnisvermögen bilden. Das ist etwas, was Foucault nicht sagen muss, aber was doch ganz interessant ist. Der zweite Typus von Ähnlichkeit ist die Emulatio. Das ist der Reflex in die Ferne. Also eine Art Konvenienz, die aber vom Gesetz des Ortes frei ist und unbeweglich in der Entfernung ihr Spiel hat. Ein wenig, als ob die räumliche Konvenienz gebrochen wäre und die Ringe der Kette voneinander losgelöst, ihre Kreise weit voneinander entfernt, gemäß einer berührungslosen Ähnlichkeit reproduzieren. In der Emulatio gibt es etwas wie den Reflex oder den Spiegel. In ihr antworten die in der Welt verstreuten Dinge aufeinander. Also ist klar, was er da meint, das ist wirklich ein verschiedener Typus. Er sagt dann auch noch, die Emulatio stellt sich zunächst in der Form eines einfachen, flüchtigen, fernen Reflexes dar. Sie durchläuft schweigend die Räume der Welt, jedoch wird die von ihr durchmessene Distanz nicht durch ihre subtile Metapher annulliert. Sie bleibt sichtbar. Das Ähnliche umhüllt das Ähnliche. Die Ringe der Emulatio bilden keine Kette wie die Elemente der Convenientia, sondern eher konzentrische, reflexive und rivalisierende Kreise. Dann spricht er noch von der Analogie, also da gehe ich jetzt nicht nochmal auf die Bedeutung dieses Begriffs in der Scholastik ein. Die Analogie ist sozusagen eine mächtigere Stufe gegenüber den beiden vorherigen. Sie kombiniert sie auch in einer gewissen Weise. Sie hat Eigenschaften der Konvenienz ja sowohl wie der Emulation. Denn es handelt sich um die Ähnlichkeit der Verhältnisse. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie die Emulatio stellt die Analogie die wunderbare Gegenüberstellung der Ähnlichkeiten durch den Raum hindurch sicher, aber sie spricht wie die Konvenienz von Anpassungen, Verbindungen und von einem Gelenk. Ihre Kraft ist immens. Denn die Ähnlichkeiten, die sie behandelt, sind nicht jene sichtbaren und massiven der Dinge selbst. Es genügt, dass es die subtileren Ähnlichkeiten der Verhältnisse, der Rapport, sind. Dadurch erleichtert, kann sie von einem einzigen Punkt aus eine unbeschränkte Zahl von Verwandtschaften herstellen. Das Verhältnis etwa der Sterne zum Himmel, an dem sie glänzen, findet sich wieder zwischen Gras und Erde, dem Lebenden und der von ihnen bewohnten Kugel, im Verhältnis von Mineralen und Diamanten zu den sie verbergenden Felsen, von Sinnenorganen zu dem von ihnen belebten Gesicht und so weiter und so weiter. Also durch die Analogie können sich alle Gestalten der Welt einander anähneln. In jenem Raum mit in jede Richtung laufenden Furchen existiert jedoch ein privilegierter Punkt. Er ist mit Analogien übersättigt, von denen jede darin einen ihrer Stützpunkte finden kann, und die Verhältnisse kehren sich bei seinem Durchlaufen um, ohne sich zu verändern. Dieser Punkt ist der Mensch. Er steht in einer Proportion zum Himmel, wie zu den Tieren und den Pflanzen und so weiter und so weiter. Ein sehr wichtiger Punkt ist der Raum, das ist jetzt nämlich etwas, was uns auf den John Dee wieder zurückführt. Der Raum der Analogien ist im Grunde ein Raum der Strahlungen. Von allen Seiten wird der Mensch davon betroffen, aber dieser gleiche Mensch vermittelt umgekehrte Ähnlichkeiten, die er von der Welt erhält. Er ist der große Herd der Proportionen, das Zentrum, auf das die Beziehungen sich stützen und von dem sie erneut reflektiert werden. Der vierte Typus ist dann die Sympathie, deren Besonderheit ist, könnte man sagen, so etwas wie ein dynamisches Element. Kein Weg wird darin von vornherein festgelegt. Keine Entfernung wird angenommen, keine Verkettung vorgeschrieben. Die Sympathie spielt in freiem Zustand in den Tiefen der Welt. Sie durchläuft in einem Augenblick die weitesten Räume. Sie kann durch eine einzige Berührung entstehen. Ihre Kraft ist so groß, dass sie sich nicht damit begnügt, bei einer einzigen Berührung auszubrechen und die Räume zu durchlaufen. Sie ruft die Bewegung der Dinge in der Welt hervor und bewirkt die Annäherung der entferntesten Dinge. Sie ist Ursprung der Mobilität. Also die Sympathie hat etwas Dynamisches, etwas Weckendes in Bezug auf die Dinge. Es ist ganz interessant, zur Sympathie dazu gehört die Antipathie, weil diese Kraft der Anziehung oder des Zusammenziehens, die die Sympathie hat, dazu führen könnte, dass alles sozusagen in einem Punkt kollabiert, also keine Sympathie ohne Antipathie. Das ist eigentlich dann wie gesagt, die dynamische Variante von Ähnlichkeit. Die Souveränität des Paares Sympathie, Antipathie, die Bewegung und die Verbreitung, die es vorschreibt, geben allen Formen der Ähnlichkeit Raum. So finden sich die drei ersten Ähnlichkeiten wieder aufgenommen und erklärt in der Sympathie. Also es gibt nicht diese vier Formen, sondern sozusagen nicht nur klassifikatorisch voneinander unterschieden, sondern sozusagen auch ineinander verwoben oder bilden so eine quasi Hierarchie. Der entscheidende Punkt und das, was auch diese Überlegungen wirklich für uns interessant und passend macht, ist der folgende. Diese vier Typen von Ähnlichkeit sagen uns, wie die Welt sozusagen sich dupliziert, sich reflektiert, sich verkettet und so weiter. Und dann sagt er, sie sagen uns, wie die Wege der Ähnlichkeit verlaufen, sie sagen uns nicht, wo die Ähnlichkeit ist oder wie man sie sieht, noch an welchem Merkpunkt man sie erkennt. Es könnte sein, Ende des Zitats war das, es könnte sein, dass alles so ist, wie er das beschreibt, und wir merken es quasi nicht. Damit kommt er auf einen fünften und zentralen Begriff, auf den Begriff der Signatur. Die Ähnlichkeit muss sich sozusagen zeigen. Und die Signatur ist sozusagen das Zeichen der Ähnlichkeit. Also eine Ähnlichkeit zeigt sich, wird erkannt unter einer Signatur. Um zu wissen, Zitat, dass der Eisenhut unsere Augenkrankheiten heilt oder dass die im Mörser zerstampfte Nuss mit Weingeist unsere Kopfschmerzen heilt, muss man durch ein Zeichen darauf aufmerksam gemacht werden. Ohne das bliebe dieses Geheimnis unendlich lange verborgen. Wüsste man je, dass zwischen einem Menschen und einem Planeten eine Zwillings- oder Kampfbeziehung besteht, wenn auf seinem Körper und in den Falten seines Gesichts nicht das Zeichen vorhanden wäre, dass er ein Rivale des Mars oder ein Verwandter des Saturn ist? Also, es gibt keine Ähnlichkeit ohne Signatur. Der springende Punkt ist, eine solche Welt, die durch Ähnlichkeiten gewusst wird, kann nur eine bezeichnete Welt sein. Also, wenn man zum Beispiel sieht, dass diese oder jene Pflanze das oder das Organ, wenn es von einer Krankheit befallen ist, heilen kann, dann sieht man das daran, dass an der Pflanze etwas sichtbar ist, was eine Ähnlichkeit mit dem Organ hat. Also wie zum Beispiel bei der Nuss, die Ähnlichkeit zwischen der Nuss, die in der Schale ist, mit dem Gehirn. Die zerstampfte Nuss mit dem Wermut kann unsere Kopfschmerzen heilen. Daher ist sozusagen eine solche Episteme, eine Episteme der Entzifferung. Und zwar einer Entzifferung von etwas, was schon da als Verborgenes da ist und was dann erkannt wird. Und dann beschreibt er da so eine Art, auf Wienerisch würde man sagen, so ein Ringelspiel der Ähnlichkeitstypen, in dem sie sich jeweils gegenseitig Signatur sind. Also zum Beispiel die Sympathie des Auges und des Eisenhuts, das Beispiel, das schon vorher angesprochen worden ist. Woher wissen wir das? Weil die Pflanze eine Signatur trägt. Die kleinen dunklen Samenkörner in der weißen Schale sind wie Augen im Gesicht. Also das heißt, das Zeichen der Sympathie ist die Analogie. Was ist das Zeichen oder die Signatur der Analogie? Das Erkennen einer Gleichheit anderswo. Also Emulatio ist die Signatur der Analogie. Was ist deren Zeichen? Die Convenientia. Und was ist das Zeichen der Konvenienz? Die Sympathie, die Anziehung zeigt uns, dass eine Konvenienz vorliegt. Also alle Ähnlichkeit bedarf zu ihrer Erkenntnis einer anderen, aber der wichtige Unterschied ist der zwischen der Ähnlichkeit, die so quasi ein Weltzustand ist, in dem die Dinge sozusagen nach diesen Ähnlichkeitstypen miteinander zu tun haben, aufeinander verweisen, und andererseits auf der anderen Ebene der Funktion so einer Ähnlichkeit als Zeichen. Das ist das, was er die Episteme des 16. Jahrhunderts nennt. Ein Wissen, das eine unendliche, in sich kreisende Anhäufung von Bestätigungen natürlich ist. Und dann gibt es eine Menge von Stellen in diesem Text hier, die dann Beziehungen zu der Magie herstellen. Also zum Beispiel: die Welt ist von Zeichen bedeckt, die man entziffern muss, und diese Zeichen, die Ähnlichkeiten und Affinitäten enthüllen, sind selbst nur Formen der Ähnlichkeit. Erkennen heißt also interpretieren, vom sichtbaren Zeichen zu dem dadurch Ausgedrückten gehen, das ohne Zeichen, stummes Wort, in den Dingen schlafend bliebe. Dieses Wissen musste in derselben Notwendigkeit zugleich und in der gleichen Ebene Magie und Gelehrsamkeit aufnehmen. Also das ist da hier nicht voneinander zu trennen. In dieser Art von Wissen gibt es kein, wenn Wissen so aufgefasst wird, gibt es eigentlich kein wirkliches Kriterium, das zu unterscheiden, was wir als Magie und Gelehrsamkeit auseinanderhalten. Eine ganz wichtige Sache ist, sich zu fragen, auf welche Weise ist in diese Vorstellung von Wissen, in diese Episteme, die Sprache mit einbezogen. In der Form der Vermischung mit der Welt. Die Zeichen der Schrift werden ihrerseits wieder aufgrund anderer Ähnlichkeiten gedeutet. Also die Sprache durchbricht sozusagen oder bricht nicht aus diesem System, was man schon daran sieht, dass eben zwar ein wesentlicher funktionaler Unterschied sozusagen zwischen der Signatur und einem jeweiligen Typus von Ähnlichkeit besteht, aber die Signaturen selber auch wieder solche Ähnlichkeiten sieht. So ist es, und die Signaturen sind sozusagen ja die Urzeichen, also die Sprache ist verwoben in diesem Zusammenhang. Die Sprache ist nicht, was sie ist, weil sie einen Sinn hat. Ihr repräsentativer Inhalt, der dann für die Grammatiker des 17. und 18. Jahrhunderts so viel Bedeutung haben wird, dass er für ihre Analysen als Leitfaden dienen wird, spielt hier gar keine Rolle. Die Wörter gruppieren Silben und die Silben Buchstaben, weil es ihnen Kräfte gibt, die sich einander annähern oder voneinander entfernen, genauso wie in der Welt die Zeichen sich gegenseitig anziehen oder in Opposition zueinander stehen. Die grammatischen Studien beruhen auf der gleichen Disposition wie die Naturwissenschaft oder die esoterischen Disziplinen. Das ist alles von derselben Art. Aber ein entscheidender Punkt, auf den ich heute noch einmal zurückverweisen werde: es gibt in dieser Vorstellung von Sprache ein großes, Privileg der Schrift. Eine Auffassung der Sprache als Schrift. Sprich, die Schrift ist die ursprüngliche Sprache. Auf jeden Fall ist eine derartige Verknüpfung der Sprache und der Dinge in einem Raum, der ihnen gemeinsam wäre, nur mit einem absoluten Privileg der Schrift vorzustellen. Dieses Privileg hat die ganze Renaissance beherrscht und war wahrscheinlich eines der großen Ereignisse der abendländischen Kultur. Dann sagt er was über die Druckerkunst und so weiter. Die Töne der Stimme bilden nur noch die vorübergehende und vergängliche Übersetzung dessen, was als Schrift in der Welt niedergelegt ist. Was Gott in der Welt niedergelegt hat, sind geschriebene Worte. Als Adam den Tieren ihre ersten Namen gab, hat er die sichtbaren und schweigenden Zeichen nur abgelesen. Das Gesetz Gottes ist den Tafeln anvertraut worden und nicht der Erinnerung der Menschen, und das wahre Wort muss in einem Buch gesucht werden. Also in einem Buch gesucht werden, aber was ist das für eine Art von Buch? Das ist natürlich ein völlig anderes, eine völlig andere Vorstellung von so einem Buch, als was das große Buch der Natur bei Galilei gewesen ist. Was ist der Gegensatz? Also ich glaube, das ist jetzt eine ausreichende Charakterisierung, was er sich darunter vorstellt, wenn er sagt, ein Wissen, das sich als Wissen von der Ähnlichkeit versteht. Was ist der Gegensatz dazu? Am Anfang des 17. Jahrhunderts, in jener Periode, die man zu Recht oder zu Unrecht das Barock genannt hat, hört das Denken auf, sich in dem Element der Ähnlichkeit zu bewegen. Die Ähnlichkeit ist nicht mehr die Form des Wissens, sondern eher die Gelegenheit des Irrtums, die Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man den schlecht beleuchteten Ort der Konfusionen nicht prüft. In den ersten Zeilen der Regula Directionem Ingenii sagt Descartes, Zitat Descartes, so oft die Menschen irgendeine Ähnlichkeit zwischen zwei Dingen bemerken, pflegen sie von beiden, mögen diese selbst in gewisser Hinsicht voneinander verschieden sein, das auszusagen, was sie nur bei einem als wahr erfunden haben. Das ist eine kritische Bemerkung von Descartes. In der Episteme der Repräsentation, die das 17. Jahrhundert beherrscht, wird das Zeichen abgelöst von diesem Zusammenhang mit etwas, was in der Welt schon da ist. Also das, wenn wir zurückdenken an dieses Modell der Signatur, dann ist die Signatur nicht mehr etwas, oder das Zeichen als Signatur nicht mehr etwas, was uns auf etwas aufmerksam macht, was uns etwas sehen lässt, was dort schon ist, sondern das Zeichen ist auf die andere Seite bezogen, hat seine ganze Legitimation auf der anderen Seite in unserer Erkenntnis. Das Zeichen gibt nichts wieder, was schon vorher da wäre, sagt Foucault an mehreren Stellen, und ich glaube auch durchaus richtig. Der absolute Charakter, den man dem zuerkennt, was einfach ist, betrifft nicht das Sein der Dinge, sondern nur die Art, auf die sie erkannt werden können. Die Episteme des 17. Jahrhunderts funktioniert durch auf der Basis des Unterschiedes von Messen, von Maß und Einheit, von Vergleichen, von der Feststellung von Gleichheit und Verschiedenheit, in einem völligen Absehen davon, was sozusagen in den Dingen vorhergehende Qualitäten gewesen wären. Also der springende Punkt ist, dass das Zeichen willkürlich und arbiträr wird, in dem Sinn, dass es seinen Zusammenhalt mit einer Wirklichkeit, die es als Zeichen bestätigt, sozusagen verloren hat. Die Wirklichkeit bestätigt das Zeichen nicht. Was bestätigt denn dann aber das Zeichen eigentlich? Also wodurch wird in einer solchen Entkoppelung von einer vorhergehenden bestätigenden Wirklichkeit dann das Zeichen eigentlich legitimiert? Der springende Punkt an der Sache ist, natürlich kann man sagen, durch die willkürliche Festsetzung. Also, was das Zeichen bezeichnet, bezeichnet es jetzt aufgrund einer Festsetzung. Das heißt, die Gültigkeit des Zeichens ist nicht eine Anpassung, sondern eine Machtfrage geworden in einer bestimmten Weise. Aber es ist natürlich völlig aussichtslos, sozusagen auf das einzelne Zeichen sozusagen eine politische oder eine sonstige Macht oder irgendwelche Ressourcen zu verwenden. Das heißt, in Wirklichkeit funktioniert das neue Verständnis der Zeichen, dass die Zeichen nur auf die Erkenntnisfähigkeit und auf den Erkenntniswillen bezieht, einzig und allein als Gesamtsystem. Der springende Punkt ist, dass das sozusagen Zeichen, das repräsentierende Zeichen ist das, was es ist, immer nur in einem universellen System zusammen mit anderen Zeichen. Die Akzeptanz eines solchen Zusammenhangs ist es, was uns erlaubt, sozusagen Zeichen zu generieren, zu differenzieren, ad infinitum zu differenzieren. In einer gewissen Weise ist eigentlich von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, und Foucault macht auch darauf aufmerksam, sowas wie die analytische Geometrie von Descartes in Wirklichkeit einfach nichts anderes als ein vollkommen verallgemeinertes System von beliebig vielen und beliebig differenzierbaren Namen für Dinge. Innerhalb dieses Systems kann man Beziehungen herstellen, aber diese Beziehungen, die innerhalb dieses Systems bestehen, sind durch die allgemeinen Gesetze der Geometrie vorgegeben, die auch wieder eine Produktion des menschlichen Intellekts oder unserer Erkenntnis ist und muss nicht von vornherein durch einen Bezug auf irgendeinen bestimmten Zustand der Welt legitimiert werden. Da liegt natürlich zum Beispiel auch einer der Unterschiede der erkenntnistheoretischen Deutung, die Descartes der galileischen Revolution gegeben hat, gegenüber dem Galilei selber. Ein vollständiges System von Namen. Die Selbstständigkeit der geometrischen Figuren ist in der analytischen Geometrie vollkommen ausgelöscht. Also das ist sozusagen dieser große Schritt von der Verankerung eines Zeichensystems in einem Zustand der Welt zu der Verankerung eines Zeichensystems sozusagen in dem Willen, in dem Erkenntniswillen, sozusagen eine Gesamtdeutung der Welt geben zu können. Ein Beispiel für diese Einstellungsveränderung, ein drastisches, ist ja auch diese Vorstellung von Descartes im fünften Diskurs, also in der fünften Partie des Diskurs de la Méthode, wo er sagt, na, wie hat Gott die Welt geschaffen, so wie sie ist. Wir müssen versuchen, wenn wir versuchen wollen, wie die Welt wirklich organisiert ist, dann müssen wir versuchen zu verstehen, wie sie geschaffen worden ist, wie sie in diese Ordnung gebracht worden ist, die sie hat. Und da ist eben nicht mehr die Rede davon, dass zuerst das geschaffen worden ist und dann wurde das geschaffen und dann noch irgendwas anderes, sondern da war ein Chaos. Und dann wurde ein Gesetz erlassen. Und nach diesem Gesetz hat sich die Sache selber organisiert in diese Differenzierungen, die sie jetzt für uns hat. Und worauf es für uns ankommt, ist den Status oder die Besonderheiten dieser Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Also damit mache ich jetzt Schluss mit diesem Exkurs zu Michel Foucault, der sozusagen dazu dienen sollte, ein bisschen zu erklären, vor welchem Hintergrund man diesen enormen Abstand sehen kann, der doch in Wirklichkeit eine kurze Zeitspanne nur zur Verfügung hat, zwischen sowas wie der Monas Hieroglyphica von dem John Dee und diesen wirklich höchst befremdlichen Spekulationen über die Ableitung verschiedener arithmetischer Sätze aus der Figur des Kreuzes auf der einen Seite und der Mathematik natürlich auch seiner Zeitgenossen schon und dann vor allem des etwas späteren Descartes. Das ist eine Weise, wie man das auf einer sehr allgemeinen Ebene beschreiben kann, diesen Abstand. Jetzt mache ich, wie gesagt, Schluss und kehre mit Ihnen wieder zurück in die Welt des 16. Jahrhunderts. Und wir werfen jetzt ein bisschen zwischendurch mal einen Blick in die Aufzeichnungen über John Dees Konversationen mit Engeln. Weil ich ja gesagt habe, wir sind ja ausgegangen, das Programm ist ja von dieser Idee der zeremoniellen Magie aus zwei Stränge ein bisschen mehr ins Einzelne zu verfolgen, nämlich das eine, was das mit den Zeichen zu tun hat, was ja geheißen hat, zeremonielle Magie ist zeichenvermittelte Interaktion oder Kommunikation, und auf der anderen Seite wollten wir dann auch in die politischen Aspekte dieses Zeremoniellen gehen. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem, jetzt sind wir noch in dem ersten Strang und schauen ein bisschen, ist auch zum Teil ganz lustig, an, wie diese Konversation mit den Engeln eigentlich vor sich gegangen sind. Die Grundlage, die er dafür gesehen hat, war einerseits das Vertrauen auf die Kraft des Gebets, also sein großes Vertrauen darauf, dass er, wenn er sich sozusagen betend verhält in dieser Sache, er schon das Richtige machen wird. Und auf der anderen Seite eben sowas wie diese allgemeine Strahlungstheorie, die er da in der Vorrede zu der Euklid-Übersetzung angedeutet hat. Also so quasi eine verallgemeinerte Optik, eine theologische Optik. Er hat schon in den 60er Jahren mit solchen Ideen gespielt, also mit der Idee, Engel anzurufen. Das hat aber nie so richtig in Gang gebracht und nicht so richtig umgesetzt. In den 80er Jahren, ab dem Jahr 1581, beginnen wirkliche Anrufungen. Habe schon gesagt, bei eigentlich immer ein Medium benutzt, aber es gibt, werden Sie gleich sehen, auch Fälle, wo einfach wirklich im Raum was erschienen ist. Am 25. Mai 1581 hat er in sein Tagebuch geschrieben: I had sight in Cristallo offered me, and I saw. Also er hat über die Jahre hinweg mehrere solche Kristallkugeln, in denen man was sehen konnte, und auch Spiegel benutzt. Mindestens eine solche Kristallkugel, ein polierter Obsidian, wird auch heute noch im British Museum aufbewahrt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders noch andere gibt. Ich lese Ihnen aufs Geratewohl ein bisschen was vor. Also zum Anfang gleich mal vom Mai 1583 eine untypische Szene, weil da ein Geist im Raum erscheint. Suddenly there seemed to come out of my oratory a spiritual creature, like a pretty girl of 7 or 9 years of age, attired on her head with her hair rolled up before and hanging down very long behind, with a gown of changeable green and red, and with a train. She seemed to play up and down, childlike, and seemed to go in and out behind my books, lying on heaps, and as she should ever go between them, the books seemed to give place sufficiently, distinguishing one heap from the other while she passed between them. And so I considered a while the diverse reports, und so weiter und so weiter. Und dann fragte sie: Whose maiden are you? Also, von wem bist du das Mädel? Antwort: Whose man are you? I am a servant of God, both by my bound duty and also, I hope, by his adoption. Und dann sagt sie: Am not I a fine maiden? Give me leave to play in your house. My mother told me she would come and dwell here. Und dann kommt die Frage: Now tell me who you are. Und dann sagt der Geist: I'm a poor little maiden, Madimi. I am the last but one of my mother's children. Also dieser Geist Madimi, der da aufgetreten ist und wirklich einen Weg zwischen den Bücherstapeln. Die Bibliothek war eine der größten Bibliotheken, die in Europa überhaupt existiert haben. Der hat unglaublich viele Bücher gehabt und die ist auch von sehr vielen Menschen benutzt worden übrigens. Also dieser Geist Madimi, der oder die, ist immer wieder aufgetaucht über die Jahre und Jahrzehnte, kann man fast sagen, hinweg gibt es immer wieder Konversationen mit der. Das habe ich jetzt mehr der Kuriosität halber vorgelesen, diese Stelle. Seine Interessen waren sehr viel ernsthafter, als solche Beschreibungen vermuten lassen. Und das Erstaunliche ist aber, dass und wie sich diese ernsthaften Interessen in solchen Szenarien überhaupt artikulieren können. Also das, was man interpretieren muss, das ist die Selbstverständlichkeit, mit der das ineinander geht, ein wirklich ernsthaftes Interesse an der Kommunikation mit solchen Geistern und dann diese Fantasy-Szenarien. Jetzt lese ich eine Stelle vor, die ist ein bisschen früher, aus dem März 1582. Da haben wir ein bisschen eine andere Stimmung, das ist aber auch so ein sehr eigenartiges sehr eigenartiger Vorfall, aber das sagt uns dann auch noch ein bisschen mehr. Also, da erscheint im Stein, also schaut da in diesen Kristall hinein, ein großer Mann mit einem Zepter of gold glittering, his body all red, and out of his head did shoot out beams of light, like the sunbeams. Then he seemed to take from his head little bright sparks, like little candles' ends, and to stick them about the chair. And he went round about the chair, and then he spake as followeth. I am mighty and working wonders. I am Salamian. I rule in the heavens and bear sway upon earth in his name. Who be blessed forever. Und dann passieren da noch die unglaublichsten Sachen. Dieser Salamian sagt dann, und schaut jetzt in den Kristall hinein, der wird euch zeigen, wer da in diesem Raum eigentlich alle anwesend ist. Und dann sehen die ihren eigenen Raum, in dem sie da sitzen, voll mit irgendwelchen bösen Geistern, die sie vorher nicht gesehen haben. Und der nimmt dann sein Zepter und macht irgendwas damit. Und dann, oder da kommt noch ein anderer, der hilft ihm da, die alle zu vertreiben. Und der sagt dann, Then came in another and sat down in the chair, and he said as followeth, I am 42.a, search for wisdom and learning, and the Lord will deliver it unto you. Also, da sieht man, am Schluss, die führen da ihren Zirkus auf, dieses Fantasy-Kasperl-Theater, und am Schluss wird ihm das Versprechen gegeben, auf das er die ganze Zeit gewartet hat. Aber warum hat er sich das angetan, auf das so lange zu warten? Nämlich, der Herr wird dir diese Weisheit geben, nach der du strebst. Und das nimmt er ernst. Also, noch einmal die Frage, wie kann man das ernst nehmen nach diesem Vorspiel? Aber er hat ernsthaft diese Seancen als eine Methode verstanden, ein Plus an Weisheit und Einsicht zu gewinnen, das über das noch hinausginge, was er aus den Büchern seiner immensen Bibliothek lernen konnte. Also die Grundlage war, dass er eben wirklich darauf vertraut hat, dass wenn er in der Bibel solche Sachen liest, wie dass Gott irgendwelche Boten, Engeln geschickt hat zu Enoch, Moses, Jakob und so weiter, um sie über irgendwas zu unterrichten oder irgendwas Wichtiges ihnen vorherzusagen, dass es dann doch für ihn auch möglich sein müsste, mit diesen Boten in Kontakt zu treten. Das heißt, dieses Vertrauen, das er in die Bibel gehabt hat, dass die nicht nur sozusagen diese Rituale beschreiben, sondern eben auch wirklich was aussagen über die Agenturen, die die Welt beherrschen. Also das war das auch, was ihm erlaubt hat, immer wieder darauf zu bestehen, dass das, was er macht, was anderes ist, als irgendwie so eine kleine schmutzige Magie. Also wo er selber sagt, filthy abuse of such means, es weiß ich was, eben diese zerstoßenen Tierorgane, mit denen man dann irgendjemanden Unheil wünscht oder sowas. Das war überhaupt nicht seine Absicht. Er wollte durch den Kontakt mit den Engeln Wissen, Weisheit, ein Verständnis für den Bau des Universums gewinnen. Und natürlich auch zusätzliche Rechtfertigung, zusätzliche Einsichten, die nützlich wären in der Naturphilosophie selbst und natürlich auch in der Mechanik, in der Mathematik, in diesen Bereichen der angewandten Mathematik, die in der Vorrede zu dem Euklid-Buch beschrieben sind. Eine Stelle ist, wo man ein bisschen was sieht von dem, was man den eigentlichen magischen Impuls nennt, der über dieses Wissen wollen hinausgeht, nämlich zu lernen oder zu erwerben Wisdom, Goodness and Power bestowed in the frame of the world might be brought in some bountiful measure under the talent of my capacity. Also seine Kapazitäten, seine eigenen Kapazitäten erweitern. Das ist eine ganz, ganz kleine Andeutung. Man muss es ja in Wirklichkeit gar nicht unbedingt so verstehen, was Kapazität oder Kompetenz da eigentlich heißt. Aber man ist schon geneigt zu sagen, es geht da auch ein bisschen um Handlungsmacht, um praktische Macht und nicht nur kognitive Kapazität. Wenn er das wollte und wenn er das sozusagen erreichen wollte durch diese Konversation mit den Geistern, dann heißt das, dass er von den Geistern lernen wollte, in den biblischen Texten selber mehr zu lesen, als er bis jetzt drinnen lesen konnte. Also aus den biblischen Texten sozusagen ein Plus an Wissen oder Weisheit zu gewinnen. Und jetzt lese ich Ihnen da so ein Protokoll vor, das anders ist als die beiden vorherigen, wo er nämlich mit einem Geist genau dieses Problem bespricht, wo er sich das nicht nur versprechen lässt, so wie am Ende der Szene, wo dieser wilde Typ mit dem Feuerkopf oder so, der Feuersprühende, da erschienen ist und dann am Schluss sagt ihm einer, Gott wird dir schon das geben, sondern jetzt redet er mit einem darüber, wie das eigentlich funktionieren soll, dass er an dieses Wissen kommt. Das ist aus dem Jahr 1583 auch, ein Protokoll vom 18. April 1583. Da ist so ein Geist anwesend und sie diskutieren da über verschiedene Quellen, Weisheitsbücher und so weiter und wie die heißen und was das alles zu bedeuten hat und reden da über etwas, das ist das Buch Soiga. Und da sagt er, die mit einer Buchstabenumstellung, was bedeutet Zeuger eigentlich? Heißt das dasselbe wie Agios? Und da sagt der Geist drauf, Zeuger, signifies not Agios. Der die drauf, was bezeichnen dann diese Wörter? The true measure of the will of God in judgment, which is wisdom, by wisdom. Aber was für eine Sprache ist das? Fragt er jetzt den Geist. Was für eine Sprache ist das? Und der Geist sagt drauf, a language taught in paradise. Das ist eine Sprache, die gelehrt worden ist im Paradies. Der John Dee drauf, to whom? Wem wurde sie gelehrt? Und daraufhin sagt der Geist, sehr wichtig, bei Infusion to Adam. Und der Tee drauf, to whom did Adam use it? Der Geist zur Eva. Die wieder, und haben ihre Nachkommen dieselbe Sprache benutzt? Der Geist drauf, ja. So lange, bis der Airy Tower was destroyed, bis der Turm von Babel zerstört wurde. Drauf der Die. Pfiffige Frage. Gibt's irgendwelche Aufzeichnungen, die noch über sind von der Sprache, wie sie vorher war? Könnte sein, sagt drauf der Geist. Wo sind die? Die möchte ich lesen. Ne? Ich möchte die in dieser Sprache lesen, die vor der Zerstörung des Turms. Drauf der Geist. Ah! Es wird sich schon ergeben für dich. Du wirst schon Zugang dazu finden. Darauf sagt er, die wieder, hat Adam selbst etwas in dieser Sprache aufgeschrieben? Der Geist auf, zweifellos, keine Frage. Und, sagt er, die, sind die dann weitergegeben worden, diese Aufzeichnungen von dem Adam, von Generation zu Generation, die in dieser selben Sprache geschrieben worden sind, weil, und dann verweist auf irgendeine Stelle im Neuen Testament, wo von Prophetie die Rede ist, und da, wo er dann so konkret wird und gern wissen möchte, was ob er so ein Manuskript von Adam irgendwie erwerben kann, da sagt der Geist, naja, das ist jetzt ein, da bin ich nicht ganz derselben Meinung wie du, vor der Sintflut, da war der Geist Gottes den Menschen nicht völlig verborgen. Vor der Sintflut war es so, dass die Menschen ein umfassenderes Gedächtnis hatten, einen klaren Verstand haben und ihre Traditionen klarer waren. Aber von Enoch ist nichts übergeblieben. Also von dem ist nichts übergeblieben, außer might have been carried in a cart, in einem Wagen. Das ist so. Aber das kann ich dir nicht zeigen, dieses Wagerl, wo das Buch, wo die Weisheit drinnen ist. Aber du kannst einen Zugang zu dem Inhalt finden, sagt er. Leg dich hin, schlaf 28 Tage lang und wenn du wieder aufstehst, dann wirst du das wissen. Also, das ist eine sehr, sehr konkrete Unterhaltung jetzt gewesen, die uns zeigt, wie er sich dieses Verhältnis zu so einer ursprünglichen Sprache vorstellt. Wenn wir, also war jetzt der Schluss der Wiedergabe dieses Protokolls, wenn wir keine besonderen Ressourcen in Anspruch nehmen, über eine oberflächliche Kenntnis der Genesis hinaus, dann läuft diese Antwort oder diese Konversation zunächst einmal darauf hinaus, dass wir die Sprache wiederfinden wollen oder dass er die Sprache wiederfinden will, die vor dem Turmbau allen Menschen gemeinsam war. Also wie es in 11.1 der Genesis heißt, alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Ende des Bibelzitats. Und dann verwirrt der Herr ihnen die Sprache. Hopp, steigen wir runter, verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Das ist 11.7. Das ist eine Geschichte, die das Hebräische als Ursprache erscheinen lässt und die im Grund keine besondere Herausforderung artikuliert oder mit sich bringt, die über die Rückführung anderer Sprachen auf diese Basis des Hebräischen hinaus ginge. Also wenn es um das geht, man hat ja hebräische Texte, dann müsste man nur versuchen zu sehen, wie die anderen Sprachen auf diese Sprache rückführbar sind. Aber diese Geschichte ist zu einfach. Die hat auf jeden Fall zwei voneinander sehr verschiedene Haken. Und das sind zwei Haken, die sind nicht nur für uns sichtbar, sondern die sind immer in einer gewissen Weise sichtbar gewesen. Der eine, der für uns nicht so wichtig ist, besteht darin, dass offenbar doch schon vor dem Turmbau die Nachkommen Noahs in den verschiedenen Ländern, die sie besiedelt haben, auch verschiedene Sprachen gesprochen haben. Also schon vor dieser Szene der Verwirrung aufgrund der Anmaßung der Menschen hat es verschiedene Sprachen gegeben. Die Söhne Noahs sind Sem, Ham und Japhet, und Genesis 10 erzählt nach den anderen beiden die Nachfolge Sems in der Reihe der Erstgeborenen auf, und am Ende von dieser Nachfolgereihe steht dann, das waren die Söhne Sems nach ihren Sippenverbänden, nach ihren Sprachen in ihren Ländern, nach ihren Völkern. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass die Vielfalt der Sprachen nicht eine Katastrophe, sondern eine mehr oder weniger natürliche Gegebenheit ist, mit der man gar nicht zu hadern braucht. Man muss es aber nicht so interpretieren. Man hat ja noch eine andere Katastrophe, auf die man, wenn auch ohne direkten Hinweis aus der Bibel, die Vielfalt der Sprachen zurückführen könnte, nämlich die Vertreibung aus dem Paradies. Die Frage, die man sich in diesem Sinn oder von dort aus stellen könnte, wäre von der Art hypothetischer Geschichtsschreibung, ne? Sozusagen superhypothetischer Geschichtsschreibung, ne? So von der Art, sollte man nicht annehmen, dass bei Verbleib im Paradies alle immer und so weiter. Aber wie gesagt, diese kleine Unebenheit in der Geschichte von Sprachverwirrung ist weniger interessant als die andere, der zweite Punkt. Weil die erste ist ja nur auf die Integrität einer menschlichen Sprache ausgerichtet, einer Sprache, das, was da passiert in der Katastrophe, egal welche es ist, ist ja immer, dass eine Katastrophe eingetreten ist in Bezug auf eine Sprache, die schon von den Menschen verwaltet wird und immer eine Menschensprache war, also auf jeden Fall mit den Unvollkommenheiten einer menschlichen Sprache behaftet ist. Und die steht in ihrer Deutungskapazität auf jeden Fall zurück hinter zwei weiteren Schichten von Sprache, nämlich der Sprache, in der Gott zu Adam gesprochen hat, und der Sprache der Schöpfung als solcher. Der Sprache, um die es geht, wenn Gott sprach und es wurde. Bezüglich der Sprache, in der Gott zu Adam gesprochen hat, gibt es in den Die-Protokollen, die ich Ihnen vorgelesen habe, selbst einen ganz, ganz kleinen Hinweis, was da geheißen hat. Es ging um eine Language taught in Paradise, und darauf sagt der Geist, ja, dem Adam wurde die beigebracht, und zwar bei Infusion. Aber also vielleicht direkt in den Verstand gesprochen, vielleicht hat er Gott zu Adam gesprochen, ohne das Hilfsmittel der banalen natürlichen Akustik, sozusagen direkt in der Language of Thought. Das wäre ein nicht triviales Ziel, diese Sprache. Aber natürlich noch viel weniger trivial, noch anspruchsvoller, die von Genesis 1,3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Zugang zu dieser Sprache zu finden, in der Gott das Licht werden ließ, die Sprache, in der er das Licht werden ließ, kennenzulernen. Das müsste nicht bedeuten, dass man sich seine Schöpferkraft aneignet, aber es würde bedeuten, dass man die Herrlichkeit seiner Schöpfung im Einzelnen sehen kann, dass man den Akt der Schöpfung in einer Weise einsehen kann, zu der die kargen Worte der Bibelverse keinen Zugang gestatten. Die Bibelverse registrieren ja nur ein bloßes Das. Das Faktum, dass das, was für uns Licht ist und was Licht bedeutet, von Gott geschaffen wurde. Also das ist etwas, was man anstreben kann. Aber es ist klar, dass man den Zugang zu dieser Sprache nie dadurch finden wird, dass man philologisch oder quasi hermeneutisch die Deutungsgeschichte des Textes quasi rückrollt, um einen ursprünglicheren Sinn drin zu finden. Man könnte auf diese Weise zwar immer wieder mal neuen Sinn drin finden, aber der wird immer an die menschliche Sprache und an ihre Tradition gebunden bleiben, als Filter. Es wird immer die menschliche Sprache als Filter dazwischen sein. Es gibt sozusagen keine Alternative zu der folgenden Alternative, dass es sich nämlich entweder bei dieser Sprache, die das Licht werden lässt, um eine prinzipiell unzugängliche Dimension handelt, oder dass die Schöpfungsgeschichte und überhaupt die Tora, so wie sie als Schrift festgehalten ist, eben dort auch noch in einer anderen Sprache geschrieben ist, als der, die wir auf gleichsam natürlichem Weg lesen, verstehen und interpretieren. Eine in der Schrift verborgene Sprache. In dem Text steckt noch eine andere Sprache oder mehrere. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die bleibt, außerdem, dass man sagt, das ist eine unzugängliche Dimension, oder dass man sagt, das ist eine Metapher, oder das ist nicht buchstäblich gemeint, wenn man sagt, er sprach. Und dieser Punkt, wo diese Alternative registriert wird und wo man sich für das zweite Horn der Alternative entscheidet, nämlich nach einer Sprache zu suchen, die in der hebräischen Sprache der Bibel sozusagen noch einmal versteckt ist, das ist der Punkt, wo für die Ambition von Leuten wie John Dee und viele andere Magier dieser Zeit und der Generationen davor die Kabbalah eine entscheidende Bedeutung gewonnen hat. Und dazu sage ich jetzt heute noch ein bisschen was, weiß nicht, ob ich das ganz hinkriegen werde, oder sonst setze ich da halt nächstes Mal noch ein kleines bisschen damit fort. Wenn man in diesen Zusammenhängen, in diesen ganz anderen Zusammenhängen eigentlich von Kabbalah spricht, muss man gewisse Voraussetzungen beachten, die total außerhalb unseres bisherigen Rahmens liegen. Da muss man gewisse Dinge zur Kenntnis nehmen, die einfach woanders festgelegt sind oder Tatsachen darstellen. Die Kabbalah ist primär eine bestimmte und in einem gewissen Sinn auch sehr, sehr späte Richtung oder Bewegung innerhalb eines viel größeren Komplexes der jüdischen Mystik insgesamt. Sie ist nur eine ihrer Erscheinungsformen, obwohl sie mit vielen anderen Erscheinungen und historisch früheren Erscheinungsformen in Kontinuität steht. Sie ist nur eine dieser Erscheinungsformen, und was jüdische Mystik insgesamt ist, müsste man dann seinerseits natürlich auch noch vor dem Hintergrund des orthodoxen Glaubens als solchen platzieren können. Faktisch werden als Kabbalah oft oder als kabbalistisch oft Inhalte der jüdischen Mystik bezeichnet, auch wenn sie vor der Bildung der Kabbalah als einer eigentlichen sozial- und historisch fassbaren Bewegung liegen. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie man mit dem Begriff Humanismus umgehen muss. Also man kann sinnvollerweise den Humanismus sehr, sehr eng fassen, einfach als eine soziale und intellektuelle Bewegung, die man in ihren Institutionen, in ihren Proponenten und in ihren Kommunikationsformen und Ansprüchen sehr genau typisieren kann. Aber man kann Humanismus auch sehr weit fassen als einen Komplex von Gedanken oder Aspirationen, die ein paar hundert Jahre weiter zurückliegen, als sich dieser Typus etabliert hat. Und so ähnlich kann man das hier auch sehen. Für alle diese Sachen ist nach wie vor natürlich das Werk von Gershom Scholem grundlegend die verschiedenen Bücher, die er über die Kabbala geschrieben hat, aber vor allem auch natürlich das, was in dem großen Buch über die Hauptstimmungen der jüdischen Mystik darüber zu lesen ist. Primär handelt es sich bei der Kabbala um Mystik. Das ist schon mal was anderes, als wir bisher besprochen haben. Wie bei jeder Art von Mystik muss man den Zusammenhang mit dem Religiösen, mit einer bestimmten Religion in Rechnung stellen, und man kann dann sowas sagen, ganz, ganz allgemein und vage. Das Mystische erkennt man immer daran, innerhalb einer bestimmten religiösen Kultur als das Streben nach einem individuell privilegierten Zugang zu einem höheren göttlichen Wesen oder zu einem höheren Wissen. Individuell privilegierten Zugang zu einer bestimmten Art von Wissen oder Wesenheit. Aber immer einbezogen in so eine religiöse Hintergrundkultur. Und wesentlich für die Hintergrundkultur der jüdischen Mystik und für uns auch von einem besonderen Interesse ist eben schon die schon am Ursprung bestehende Unterscheidung zwischen einer schriftlichen und einer mündlichen Überlieferung, die beide auf die Offenbarung am Berg Sinai zurückgehen. Also die Übergabe der Gesetzestafel und zugleich eine mündliche Lehre. Von dieser mündlichen Lehre gibt es sehr lange eine rein mündliche, oder nimmt man für sehr, sehr lange Zeit eine rein mündliche Tradition an. Also rein mündliche Tradition dieser nicht schriftlichen Inhalte, die erst im 2., 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung dann ihrerseits verschriftlicht wurden. Und von dieser verschriftlichten Form dessen, was bis dahin nur mündlich überliefert war und was eben eine ursprüngliche mündliche Überlieferung ist, das ist die Mishnah. Das bildet einen Stock, der dann auch nach der Verschriftlichung immer weiter und bis heute ausgelegt und kommentiert wird. Gemara, zusammen macht das den Talmud oder das talmudische Wissen oder die Tradition aus. Diese Unterscheidungen sind für uns deswegen so wichtig, weil da eben schon auf einer gewissermaßen pragmatischen Ebene unterschieden ist zwischen einer Sprache, nämlich der Torah im engsten Sinn, die ursprünglich Schrift war und ist, und dem, was von Anfang an durch menschliches Hören und Sprechen überliefert wurde und wird. Und es liegt auf der Hand, im Sinne der Alternative, von der ich vorher gesprochen habe, die dafür so Leute wie den John Dee bestand, nur unter der Bedingung, dass wir eine in der Schrift verborgene göttliche Sprache lesen lernen, können wir das erreichen, was das eigentliche Ziel des Mystikers ist: Eintreten in eine unmittelbare oder dichtere Gegenwart Gottes. Die Mystiker sehen in diesem Erschließen oder in dem Ziel des Erschließens einer solchen in der Schrift versteckten Sprache, die sehen in dem Erschließen dieses Ziels wirklich einen Zugang zu Gott, weil sie Gott wesentlich als Sprache verstehen. Und unsere gewöhnliche Sprache und damit auch die gesamte talmudische Überlieferung ist davon ein Reflex. Oder man könnte auch sagen, nur ein Reflex. Da können Sie sehen, eine Sache, die man hier sehen kann, ist, und die man registrieren muss, dass sich bei John Dee, nach dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, zumindest wichtige Einstellungen der jüdischen, insbesondere jüdisch-mystischen Tradition spiegeln, die noch gar nicht spezifisch kabbalistisch sind. Ein spezielleres Charakteristikum dieser Mystik, wo sie sich als solche artikuliert und schon sehr früh artikuliert, ist die Auffassung, dass die Tora, die Gesetzesbücher, die fünf Bücher, eben nicht nur ein totes schriftliches Dokument sind, das dann im Talmud sozusagen zum Leben gebracht wird. Das wäre die typische, einfache Auffassung nach einem hermeneutischen Modell. Da hat man den Text und den Text bringt man so quasi sukzessive in spiralenartigen Bewegungen zum Leben. Aber so sehen die das nicht, sondern die sehen den Text selbst als einen lebendigen Organismus, als göttliches Leben. Und in dieser, also das ist ein Syndrom, das bildet sich da schon sehr früh und eine ganz entscheidende Phase in der Entwicklung der jüdischen Mystik ist die Zeitenwende in Alexandria, das Zusammentreffen dieser mystischen Lehren mit Lehren des mittleren Platonismus. Bei Philo von Alexandria wird das schon festgestellt, also mit sowas wie einer Emanationslehre. Und auf diese Art und Weise ist diese berühmte Theorie oder Lehre, dieses Lehrstück von den zehn Sephirot entstanden. Die sind so eine Tafel von, also in unserer Tradition würde man einfach sagen, und das kann man auch durchaus sagen, das ist so eine Tafel, eine Anordnung von zehn primären Attributen Gottes. Weisheit, Macht, Erkenntnis. Aber nicht einfach eine Anordnung als Darstellung der Beziehungen, die untereinander haben, sondern spezieller ein System von Emanation. Also das ist schon ein bisschen sowas ähnliches wie ein so ein Meditationszeichen so quasi auch, wie dann später diese Monas Hieroglyphica sein wird. Ich lese Ihnen eine kleine Stelle vor aus dem Scholem, aus dem ersten Kapitel von den Hauptströmungen. Man darf wohl sagen, dass die Aufgabe einer mystischen Interpretation der Lehre von den Attributen und der Einheit Gottes in der sogenannten Sephirot-Theorie allen jüdischen Mystikern gemeinsam ist. Auch wenn die Antworten auf dieses Problem in den verschiedenen Schulen oft sehr verschieden ausfallen. Ebenso ist allen jüdischen Mystikern und Kabbalisten der Gruppe jener Therapeuten, deren Lehren Philo von Alexandria beschrieben hat, bis zum spätesten Chassid gemeinsam die mystische Auffassung der Tora. Die Tora ist für sie ein lebendiger Organismus. Ein geheimes Leben pulsiert in unendlichen Schichten in dessen Innerem unter der äußeren Schale des Wortsinns. Und jede solche Schicht entspricht einem neuen und tiefen Sinn der Tora. Die Tora besteht also nicht nur aus Kapiteln, Sätzen und Worten, sondern sie ist vielmehr die lebendige Verkörperung der göttlichen Weisheit. So projiziert sich dieses System von Attributen Gottes sozusagen auf die Schrift, aus der ewig unendliche Strahlen brechen. Sie ist nicht nur das historische Gesetz von Gottes Volk, obwohl sie das auch ist, sie ist vielmehr das kosmische Gesetz aller Welten, das der göttlichen Weisheit entsprang. Also das ist etwas, was von der nachchristlichen Zeit an immer eine ganz wesentliche Rolle spielt in allen, praktisch allen Varianten oder Bewegungen der jüdischen Mystik, des jüdisch-mystischen Denkens. Die Sephirot sozusagen Wege zu Gott. Und zwar eben vor allem Wege zu Gott als in der Tora fassbaren oder verborgenen Sprache. Da gibt es dann unglaublich komplizierte, also da gibt es schon sehr früh in der Spätantike sehr früh unglaublich komplizierte Systeme, wo sich diese Zehnergruppe von diesen Attributen mehrfach in sich selber spiegelt, und das sind dann verschiedene Stadien der Emanation. Ein wichtiger einzelner Punkt, auf den man da nicht eingehen kann, ist zum Beispiel, dass die Lehre von einem ursprünglichen Adam, von einem Adam, den man schon finden oder sozusagen ansprechen kann, bevor er geschaffen worden ist. Ja, sehr interessant, kann ich alles nicht besprechen. Wir machen einen riesigen Sprung in der Zeit bis zu der Entstehung der Kabbalah als einer selbstbewussten Bewegung, also bis zu einer Zeit, wo eine Gruppe von, oder wo einzelne, aber doch dann bald in einem Austausch befindliche Intellektuelle sich als Kabbalisten bezeichnet haben, also wo das eine selbstbewusste Bewegung geworden ist. Das ist sehr, sehr spät, an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, hauptsächlich in Spanien. Ich werfe Ihnen da ein paar Namen hin, die schreibe ich dann auch auf einem Zettel zusammen, den ich auf meiner Homepage und dem Moodle publiziere, also Namen mit Lebensdaten ein bisschen. Also in Südfrankreich um 1200 Isaac der Blinde, Eleazar von Worms, das ist einer, der sich sehr verdient gemacht hat, schon um dieses, haben wir jetzt ja noch nicht wirklich davon gesprochen, um dieses zentrale Problem der Zahlensymbolik. Dann eine ganz große Gestalt in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Spanien, Abraham Abulafia, dem unter anderem, also über den hat der Scholem sehr viel geschrieben, aber dem hat auch der Umberto Eco in diesem Roman über das Pendel von Foucault ein Denkmal gesetzt. Ebenso wichtig wie Abulafia Abraham Gicardilla, das ist ein Alters- und Zeitgenosse von Abulafia und auch sein Schüler gewesen. Und der hat schon Johannes Reuchlin beeinflusst, auf den wir dann nochmal kommen werden. Also bei vielen von diesen Autoren, aber bei dem Gicardilla als einem der ersten besonders deutlich, kann man dann diese grundlegenden Techniken der Kabbalisten erklärt finden. Die Kabbalah hat Anteil an den mystischen Ambitionen, die wir jetzt beschrieben haben, und destilliert sozusagen in einen Kern von Techniken heraus, die für sie charakteristisch sind und die dann auch eine große Rolle spielen in ihrer Rezeption, in ihrer späteren Rezeption. Also die drei ganz grundlegenden Techniken, um die es da geht, heißen Gematria, Notarikon und Temura. Notarikon, das ist eine Variante des Akrostikons, also wenn man aus den Anfangsbuchstaben von jedem Wort eines gegebenen Satzes wieder ein Wort bildet. Also ich habe da irgendwo ein Beispiel bei dem Umberto Eco gefunden, Moses von Leon. Also die vier Sinne der Schrift haben eigene Namen, Peshat, Remetz, Terash und Sod. Und nehmen wir die Anfangsbuchstaben, PRDS, weil es ja keine Vokale gibt, also kann man sagen Pardes oder Paradies. Also wenn man die Schrift richtig auslegen kann, auf alle vier Orten, dann kommt man ins Paradies. Das ist so die Idee. Das ist in Wirklichkeit nicht eine Verallgemeinerung, sondern es ist eine spezielle Variante des Akrostikons. Das Notarikon heißt es. Gematria ist die zweite Technik. Den Zahlenwert eines Wortes bilden und das Wort dann in Beziehung setzen zu anderen Worten, die denselben Zahlenwert haben. Also das setzt voraus, dass die Buchstaben im Hebräischen als Zahlzeichen dienen, und zwar auf eine ganz primitive Weise, einfach nach ihrer Reihenfolge wird ihnen die Zahl ihrer Position zugeordnet. Da werden wir, wenn es sich ausgeht, na, wird sich nicht ausgehen, noch wahrscheinlich nicht ausgehen, noch ein nettes nächstes Mal ein nettes Beispiel dafür finden, wie das funktioniert. Und die dritte Technik heißt Temura. Das könnte man als eine Art verallgemeinerte Anagrammatik bezeichnen. Und das hat Umberto Eco auch sehr richtig registriert. Die Möglichkeiten eines anagrammatischen Verfahrens explodieren einfach dadurch, dass diese Sprache nicht vokalisiert ist. Ne? Weil dadurch hat man nicht nur eine bestimmte festgelegte Anzahl von Buchstaben, die man gegeneinander austauschen kann bei einem Anagramm, sondern man kann ja allen Buchstaben Vokale zuordnen, wie man will und immer wieder. Also da kann man alle möglichen, überhaupt möglichen Vokalisierungen mit einbeziehen, und während in unserer Schrift sind alle Vokalisierungen ja schon gegeben durch das, was dort steht. Also da kann man wirklich aus einem endlichen Alphabet unglaubliche Kombinationen, ja im Grund Sprachen, ganze Sprachen entwickelt. Allein die in der Tora versteckten Gottesnamen kann man in unglaublichen Tabellen zusammenfassen. Ich bin nicht zu Ende gekommen mit dem, was ich mir für heute vorgenommen habe. Ich muss noch etwas unbedingt, weil das, was uns eigentlich interessiert, was jetzt als nächstes kommt, ist die christliche Rezeption dieser Lehren. Und dann, wenn wir da noch ein bisschen was nachgetragen haben, dann werde ich eben auf die andere große Dimension eingehen, die mir von dem Begriff der zeremoniellen Magie aus wichtig erscheint, nämlich die politische Dimension, oder könnte man sagen, die sozial-kommunikative Dimension des Zeremoniellen. Also danke für heute.